Willkommen bei Presets Unleashed, deinem Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb.
Ich bin Tim.
Ich bin Jan.
Und als Presales-Experten mit mehr als 25 Jahren Erfahrung helfen wir SaaS- und IT-Unternehmen, ihre Presales-Performance zu entfesseln.
Und das tun wir für höhere Winrates, begeisterte Kunden und mehr Spaß in der Presales-Rolle. Lieber Tim, worum geht's heute?
Ja, heute geht es mal darum, wie wir in der Softwareindustrie eigentlich unsere eigenen Rollen abschaffen. Ja, keine AEs mehr, keine SEs mehr, sind alles nur noch Agenten zukünftig. Darum geht's heute.
Das gefällt mir. Aber dann ist die Folge auch schnell vorbei, weil da sind wir eigentlich schon, oder? Also technisch, am Wochenende erst wieder festgestellt, das überrollt uns alles. Also können wir jetzt einfach direkt an der Eingangstür abgeben und sagen, mach mal, lieber Agent.
Das B2B-Purchasing-Spiel ist einfach durchgespielt. Es ist erledigt. Ist kein Effizienzthema mehr. Läuft einfach, ja. Ja, und damit viel Spaß in der heutigen Folge.
Ja, also wir haben jetzt hier noch knackige 28 Minuten Zeit und dann bin ich gespannt, ob wir beide das hier unterbringen werden.
Also ich starte mal mit einem Zitat und das Zitat kommt von, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Jamar Jones. Der hat nämlich unter einem LinkedIn-Post, den ich vor ein paar Wochen gemacht habe, kommentiert. Und seinen Kommentar fand ich super für den Kontext von unserem heutigen Gespräch. Und er hat es natürlich auf Englisch kommentiert und ich muss jetzt mal gerade in meinem Kopf schnell versuchen, es simultan zu übersetzen. Also Jamar sagt, ich glaube, die Zukunft der SE-Rolle liegt vollständig in der Hand des Käufers. Wenn Käufer anfangen, zum Beispiel Geminis Einschätzung der Painpoints und der empfohlenen Lösung dafür und die nächsten Schritte zu vertrauen, dann glaube ich nicht, dass es noch etwas geben kann, was die SE-Rolle retten wird. Der Käufer kontrolliert das Schicksal von SEs, weil der Käufer der Grund ist, warum SEs überhaupt existieren. Als Käufer sich für Amazon entschieden haben, brauchten wir keine Einkaufszentren mehr. Also das sagt der Jamar. Fand ich sehr schön zusammengefasst, weil am Ende der Käufer der Grund ist für unsere Existenz. Wir haben irgendwann festgestellt, wir haben erklärungsbedürftige Software. Account Executives haben natürlich weiterhin ihre Pflichten und Aufgaben, aber gleichzeitig braucht es eben auch ein SE, um fachlich und technisch tief mit dem Kunden sprechen zu können. Und um das sinnvoll abzubilden, haben wir irgendwann mal entschieden, es braucht eine SE in der Pre-Sales-Rolle. Das ist schon viele Jahrzehnte her. Und er leitet praktisch aus derselben Logik her ab. Okay, vielleicht gibt es auch irgendwann mal den Punkt, dass man eben Sales und Pre-Sales oder Solution Engineering nicht mehr braucht. Und was wir heute mal machen wollen ist, ich habe zu dem Thema eine tiefere Recherche mal gestartet und habe im Prinzip mal so über die Historie hinweg mal so 7 Phasen abgeleitet, die mal aufzeigen können, wie sich auch die Kauf- und Verkaufserfahrung über die letzten Jahrzehnte und gegebenenfalls in der Zukunft, ja, also ein kleiner Blick in die Kristallkugel, verändert hat und verändern wird. Genau, so der grobe Kontext.
Ja. Ich finde das mit den Shoppingcentern und dem Amazon schon spannend. Also klar, wenn man deutsche Innenstädte guckt, dann machen da auch mal Läden zu, auch mal wieder auf, aber vielleicht auch mehr zu. Wir waren vor kurzem in Berlin, auch in so einem Shoppingcenter. Ich könnte jetzt nicht behaupten, dass da keine Kunden gewesen wären. Ne? Also da hat es schon gebrummt irgendwie. Da war auch viel so, also war auch so ein Food Court, ne? So Social Interaktion. Ne? Aber da waren auch Leute in den Geschäften drin und haben tatsächlich Dinge eingekauft. Ne? Also so schwarz-weiß, ich verstehe schon, glaube ich, worauf hinaus will, aber so schwarz-weiß sehe ich es jetzt heute noch nicht. Ne? Und also ich wohne ja hier auf dem Land. Du genießt ja in München sowas wie Lieferservice vom Supermarkt. Also das kannst du hier ja auch vergessen. Da gibt es zumindest Abholung. Du kannst vorbestellen und dann persönlich abholen. Und ich muss sagen, also selbst in den Supermarkt zu gehen, ich finde das ja geil. Also mir macht das Freude, weil ich entdecke dann auch wieder neue Dinge, ohne dass ich vorher mit irgendeiner scheiß KI gesprochen haben muss, dass es jetzt hier, keine Ahnung, eine neue Teesorte oder so gibt. Und würde ich vielleicht mal ausprobieren. Also ich meine, das ist so vielschichtig, dieses Thema. Wir gehen heute in eine bestimmte Richtung, B2B, hattest du gesagt, aber den Gedanken wollte ich mal kurz loswerden, als du die Shopping Center und Amazon da zitiert hast.
Ja, und ich muss noch sagen, ich finde, das ist der schwächste Satz von dem gesamten Statement von dem Jamar. Bei den anderen Sätzen würde ich zu 100% zustimmen. Beim letzten habe ich auch kurz gezuckt, weil ich es ähnlich sehe wie du. Also es ist ja nicht mehr so, dass man jetzt gar nicht mehr irgendwie in den Einzelhandel geht und Dinge kauft. Das passiert auf jeden Fall noch. Und gleichzeitig, ja, ist es der Retail sicherlich zurückgegangen. Aber wie gesagt, heute soll es um B2B gehen. Und ich habe versprochen, wir steigen so ein bisschen in Phasen ein. Lass uns direkt mit Phase 1 einsteigen. Ich habe es hier mal Anbieter kontrolliert genannt. Oder man kann auch sagen, da waren Anbieter von B2B-Software fast so eine Art Gatekeeper. Das heißt, der Kunde war darauf angewiesen, zum Beispiel auf Trade-Shows zu gehen. Der war darauf angewiesen, dass er auch mal cold gecallt wird. Der war darauf angewiesen, sich irgendwelche Ausdrücke von irgendwelchen Katalogen zu beziehen, weil der Anbieter praktisch die Quelle für Informationen war. Ja, es gab noch kein Internet. Und es war auch so, dass zu der Zeit, und wir gucken jetzt hier auf den Zeitraum, also vor 2000 im Prinzip, dass dort die Entscheidungsgremien auch noch deutlich kleiner waren als heute. Also da hat in der Zeit so gesprochen von 1 bis 3 Leute. Man hat meistens direkt mit dem Geschäftsführer oder mit dem CEO und so weiter dann die Deals gemacht. Da war da vielleicht nochmal ein IT-Mensch dabei und that's it so ungefähr. Und die Klassiker aus der Zeit sind sicherlich die Unternehmen, die auch dort entstanden sind, sowas wie Oracle und SAP in den 90ern, haben damit ja auch große Erfolge feiern können. Und das waren die Firmen, die da eben noch da waren. Und man konnte zum Beispiel auch gar keine Preisinformationen bekommen, ohne nicht mit dem Anbieter zu sprechen. Also eine Pricing-Page oder so. Es gab ja auch nur ganz minimale Internetrepräsentationen von Softwarefirmen. Das heißt, der Account Executive oder wir gegebenenfalls SSEs waren die Primärquelle für Infos.
Ist das der Grund, warum wir...
Soweit erstmal haken
ja,
kann, oder?
Ja, ist das der Grund, warum wir keine Preise auf unserer Website eigentlich haben?
Nee, der Grund, warum wir keine Preise auf der Webseite haben, ist, weil wir die alle 2 Monate verdoppeln. Ja? Also wenn du jetzt hier zuhörst und auch nochmal in die Trusted Advisor Academy reinkommen möchtest, das ist ja also besser jetzt als morgen. Ja? Aber das nur am Rande.
Das nur am Rande. Ja, also ich kann nachvollziehen, was du sagst, klar. Ja. Informationsverfügbarkeit, Haken dran.
Ja, dann kommen wir mal in die Ära 2000, 2008. Wo es dann mehr in Richtung Self-Service ging. Ja? Das war also die Zeit, wo Google krass nach oben gegangen ist. Alle haben angefangen, online zu recherchieren. Und der Käufer hatte auf einmal eine deutlich breitere Informationsquelle zur Verfügung. Er hat viel gegoogelt, war natürlich nach wie vor bei Spezialinformationen, die man nicht auf Google finden konnte, trotzdem auf den Anbieter noch angewiesen. Und es fing zu der Zeit auch schon an, dass die Einkaufsgremien größer wurden. Also hat sich dann Richtung 2 bis 5 entwickelt. Und das war der Zeitpunkt, wo auch dann die Vendoren angefangen haben, viel in SEO zu investieren. E-Mail-Kampagnen war dann Medium. Die Webseiten wurden aufgebaut. Und natürlich auch eben Demosysteme und so weiter. Häufig war auch hier noch der Preispunkt stark gegatet und hinter so einer Kontakt-Erst-Form und so weiter. Gibt ja Unternehmen, die heute noch so operieren tatsächlich. Genau. Wenn wir dann noch eins weiterschauen und dann nähern wir uns Schritt für Schritt der heutigen Zeit. Guck mal in die Ära 2008 bis 2016. Ganz, ganz spannend. Das war dann die Quelle, also nachdem Google dann als Informationsquelle stark etabliert war, fingen an, sich neue Plattformen zu entwickeln. Und zwar solche Plattformen wie Review-Sites. Ja, tatsächlich ist es so, hier eine Statistik, also wie gesagt, wir haben eine tiefe Recherche gemacht, dass zu dem Zeitpunkt 2008, 2016 waren Review-Sites mit 31% die größte Quelle von Informationsquellen. Was meine ich mit Review-Sites? Kennen wir alle, Gartner, Forrester, G2, TrustRadius, bla bla bla, gibt es ja ganz, ganz viele inzwischen von, die also zusätzlich zu den Informationen, die ich googeln konnte, als Quelle herangezogen wurden. Und das Gute daran war natürlich, dass hier in den Reviews andere Nutzer-Reviews versteckt waren. Das heißt, ich hatte auf einmal eine interessenskonfliktfreie Informationsquelle, weil natürlich ein anderer Kunde, der gegebenenfalls in einer Industrie ist, aber auch eben jetzt, keine Ahnung, sich über nachdenken, CM einzukaufen, wenn ich mit dem mal spreche, der hat ja keinen Grund, mir was Schönes zu erzählen, sondern der erzählt mir die Wahrheit, weil er keinen Interessenskonflikt hat und deswegen ist die Information natürlich sehr wertvoll. Und das war dann auch der Zeitpunkt, wo dann die Vendoren angefangen haben, mehr Content-Marketing zu machen, natürlich mit diesen Analysten und Review-Sites auch Beziehungen aufzubauen, ne, um dann doch eben wieder gewisse Beeinflussung vorzunehmen, ist auch fair. Und das war so die ganz early stages, ne, 2016 gab es schon so ein bisschen, wenn ich mich zurückerinnere, das war auch der Zeitpunkt, wo ich ein bisschen angefangen habe, mit LinkedIn mich auseinanderzusetzen, so Social Selling, aber also early stages, ne, sind wir noch nicht in dem Modus, wo wir heute sind, aber das war das. Und das war auch der Zeitpunkt, wo dann mehr und mehr in SDR und BDR-Rollen investiert wurde. Ja, Salesforce hatte ja da Predictable Revenue, war ja so, ist ja so die Bibel eigentlich aus der Zeit, das Buch ist ja auch schon 15, 20 Jahre alt oder was, wo dieses Modell ganz tief im Detail beschrieben steht, wie dort Marketing und Vertrieb gemacht wurde. Kurz nur eine Sache, bevor wir weitermachen. Und die ist für dich, wenn du ein Pre-Sales-Team führst. Jan und ich haben nach 15 Jahren im B2B SaaS und SE Leadership immer nach einem Ort gesucht, wo man echte Führungsthemen besprechen kann. Kein Sales Pitch, keine Produktdemos, einfach ehrlicher Austausch mit Leuten, die dieselben Herausforderungen kennen. Wir haben diesen Ort ehrlicherweise nie gefunden, also haben wir ihn jetzt selbst gebaut. Unsere Pre-Sales Leadership Workshop und Dinner sind genau das. Ein Invitation-Only-Event für SE Leader. Maximal 35 Teilnehmer pro Stadt, ausschließlich Führungskräfte. Workshop-Teil am Nachmittag zu echten Leadership-Themen wie Scaling, Enablement und Operations und danach gemeinsames Dinner mit Essen und Getränken inklusive. Das Ganze machen wir viermal im Jahr in Berlin, Frankfurt, Köln und München. Die Spots sind typischerweise stark begrenzt und die Events sind in der Vergangenheit schnell ausgebucht gewesen. Das heißt, wer hier wartet, der schaut eher in die Röhre. Für 49 Euro sicherst du dir deinen Platz bei der nächsten Stadt oder du trägst dich einfach direkt auf die Warteliste ein, bevor die offiziellen Tickets überhaupt live gehen. Alle Infos und die Anmeldemöglichkeit findest du auf serockstars.com/dinner. Den Link gibt es natürlich auch in den Shownotes für dich. Und jetzt zurück zur Folge.
Wie du richtig sagst, ich glaube, die Grundidee, ich finde die auch nach wie vor super, ne? Also ist ja heute auch was wir machen, so im Sinne von Referenz-Call und sowas, also wo du einfach mal unverblümt die Meinung bekommen kannst, oder ich hier OMR-Reviews oder so, ist ja die gleiche Idee jetzt für sowas wie B2B. Genau. Software. Und gleichzeitig sind natürlich auch da Leute, die sich denken, oh, können wir ein Geschäft draus machen. Ja, also, aber die Grundidee finde ich super. Und ich kann mich auch noch erinnern, wie ich quasi mehr auf die Bewertung der anderen Nutzer gegeben habe, als auf, also sonst irgendeine Beschreibung. Ne? Das war schon eine super wertvolle Information, um für mich eine Kaufentscheidung treffen zu können.
Ja, genau. Also das war im Prinzip der Aufstieg des Vertrauensmodells. Ich vertraue meinen Peers und dem Analysten mehr, was naheliegt, ich habe es vorhin schon erwähnt, aufgrund des fehlenden Interessenkonfliktes. Und gleichzeitig haben natürlich die Softwarefirmen angefangen, auch darauf irgendwie einen Einfluss zu nehmen, weil sie gemerkt haben, da gucken jetzt halt die Kunden hin.
So, ja, was war jetzt der Trigger? Also, warst du auch mal dabei, so Gartner-Präsentationen mit vorzubereiten für diese Quadranten und so. Ja. Also das ist ja teilweise schon auch eine Marketing-Shit-Show, die kannst du dir gar nicht besser ausdenken.
Also jetzt sind wir ja, jetzt sind wir unabhängig, ne? Ich sage keine Company-Namen, aber das ist die größte Bullshit-Bingo-Box aller Zeiten, ne? Diese Gartner- und Forrester-Präsentation, die man da zusammenbaut. Ich habe das bei mehreren Firmen erlebt, von daher, also ich zeige jetzt hier nicht den Finger, weil es auch alle so machen. Aber was da gezeigt wird, hat mit dem, wie es wirklich beim Kunden implementiert wird, manchmal nicht so viel zu tun. Ja.
Ja, naja, anyway, Haken dran. Nächste Phase.
Genau, was war jetzt auch der Trigger? Warum hat das dann nicht mehr gereicht? Naja, die Kunden haben halt gemerkt, also Dinge mal ausprobieren zu können und Dinge mal vielleicht mal in einem Pilot oder POC laufen lassen zu können, wurde auf einmal eine realistische Möglichkeit. Ne? Es war inzwischen auch der Aufstieg des Cloud-Modells. Das heißt, Software war einfacher einsetzbar. Man musste nicht immer einen neuen Server-Rack in den Keller stellen, sondern ich konnte auch direkt mal klicken und dann hatte ich eine Instanz. Das heißt, try before you buy wurde mehr zur Norm. Und Kunden haben das auch erwartet, dass sie diese Hands-on-Erfahrung bekommen können, bevor sie eine Kaufentscheidung treffen. Und das war dann der Übergang in die Phase 4. Und ich nenne es mal interaktiver Self-Service. Ja, das durfte ich ja auch sehr hautnah erleben. Also in den Phasen 2016 bis 2022 war auf einmal die Product-Led-Growth-Motion ganz vorne mit dabei. Ich habe das erlebt bei Miro. Notion ist auch so ein Klassiker. Auch bei HubSpot, das ist ja so, du klickst einfach dir einen Account, dann kannst du loslegen. Also ganz viele Softwarefirmen haben da angefangen, dass man klein anfangen kann. Man kann es mal ausprobieren oder ich habe mal eine interaktive Demo oder ich habe mal einen Pilot oder mal ein POC, um mal auszuprobieren. Und bezahlt dafür auch erstmal nichts oder nur sehr wenig. Das heißt, das Risiko wurde an der Stelle stark abgeschwächt. Und das war tatsächlich dann auch der Zeitpunkt, wo, interessante Statistik, ich komme auch später mehr zu den Statistiken und den Quellen, aber das war der Zeitpunkt, wo auch mal darüber gesprochen wurde, wie viele Kunden eigentlich gerne mit Vertriebsmitarbeitern sprechen. Ja, und da zu dem Zeitpunkt wurde schon festgestellt, dass 60% der Leute bevorzugen tatsächlich eine Interaktion ohne Sales Rep. Ja. Da kommen wir später noch zu einem kleinen Paradox, zu dem das führt. Aber das behalte ich mir für später auf, kommen wir gleich zu. Die Käufergruppen sind inzwischen noch weiter gestiegen. Wir sind inzwischen bei durchschnittlich 8 bis 10 Mitentscheidern bei sowas. Und viele Softwarefirmen, habe ich gerade schon gesagt, haben angefangen, über so ein PLG-Vertriebsmodell nachzudenken und auch das Mindset von, ja, wir sind als AEs oder SEs jetzt diejenigen, die jetzt einfach da eine Demo machen, damit der Kunde mal sieht, hinzu, wir sind auch der beratende Faktor, wenn der Kunde mal stecken geblieben ist in seinem Entscheidungsprozess. Genau, und das heißt, hier ist das Vertrauensmodell, hat sich dann noch weiterentwickelt, nämlich von so einem, ich vertraue meinen Peers und ich vertraue den Analysten hinzu, ich habe es selber benutzt und die Erfahrung hat für mich gut funktioniert und diese Software ist für uns ein Fit.
Ja, ich denke an die Statistiken, wie viele Leute sich zu einem Trial oder so einem, was auch immer, Test-Run da angemeldet haben und wie dann wirklich die Usage war. Ne? Also da, das soll man mal eine eigene Folge dazu machen, how to run a POC like a pro. Aber ist ein anderes Thema. Natürlich die Möglichkeit zu haben, das zu tun oder 30 Tage Testversion und dann kannst du dich natürlich entscheiden und so weiter.
Ja.
Alles richtig und gehört heute fast schon so ein bisschen zum Standard mit dazu oder diese Freemium-Modelle. Ne, du kommst hier günstig rein und wenn du es dann wirklich benutzen willst, kostet es halt dann doch mal Geld. Ja, absolut. Und also ich habe davon auch sehr oft Gebrauch gemacht, gerade bei neuen Sachen.
Ja. Du hast es gerade so angeteasert. Also wenn du jetzt, lieber Zuhörende, hier sagst, so hey, POC und Pilot Mastery, sollen wir mal im Detail drüber sprechen? Also schick uns mal einen Kommentar auf LinkedIn. Dann nehmen wir das gerne mal hier in die Podcast-Kadenz mit auf. So, das bringt uns zur heutigen Zeit. Ne? Ich habe ja gerade gesagt, so bis 2022, ist noch gar nicht so lange her. Also jetzt gucken wir mal von 2022 bis 2026. Das ist also die Phase, in der wir uns jetzt befinden, Phase 5 in meinem Modell hier, wo wir im Prinzip von AI-Assisted Buying and Selling sprechen. So, was sagen die Statistiken dazu? Ja, 94% aller Käufer benutzen heute schon ein LLM, um Recherche durchzuführen. Wirklich wenig überraschend, wenn ich mir überlege, 10.000, 50.000, 100.000, eine halbe Million Euro auszugeben. Wahrscheinlich lasse ich mal irgendwo eine Deep Research laufen und frag mal 2, 3 LLMs meiner Wahl, bevor ich da so viel Kohle auf den Tisch lege. Ist ja ganz klar. Also die AI synthetisiert für Käufer heute schon RFP-Unterlagen, modelliert Kosten und sorgt auch dafür, dass wenn ein konkretes Kaufvorhaben da ist, mit dem Anbieter noch später gesprochen wird als sonst. Also auch hier eine Statistik. Im Schnitt bei einem 10-monatigen Kaufentscheidungscycle werden die Vendoren teilweise erst bei Monat 7 oder 8 überhaupt aktiv involviert. Und vorher ist schon ganz viel gelaufen.
Ja. Da gibt es ja auch Statistiken dazu. Also damals noch zu unserer Kalidus-Zeit hatten wir auch schon, zwar auch bei, ich weiß nicht mal, wer den Research gemacht hatte, aber da war es auch schon so, 70% vom Cycle ist eigentlich schon durch, bis die überhaupt mal zu dir kommen. Ne? Und das wird sich vermutlich dadurch, dass die Informationen noch besser verfügbar sind und noch mehr Möglichkeiten hast, du der KI Kontext geben kannst und die sozusagen in deiner Welt dieses Mapping macht, was ist relevant und was nicht relevant, wird sich das tendenziell vielleicht immer noch weiter nach hinten verschieben.
Ne? Ja. So, was hat sich auf der Anbieterseite getan. Ja, es gibt jetzt teilweise Unternehmen, die machen so AI Automated Outreach, ne, ob das Nachrichten sind oder teilweise ja auch schon Voice Calling, gibt es ja auch schon, was funktioniert. Es wird in Echtzeit gecoacht, das heißt, ich bin im Vertriebstermin drin, kriege parallel irgendwelche Pop-Ups, die mir sagen, jetzt musst du mal noch die Frage stellen, bitte. CRM wird automatisch ausgefüllt durch Call-Transkripte und tatsächlich ist es auch so, auch hier von Forrester tatsächlich die Information, dass 20% der Käufer in einen Agent-led Verhandlungsmechanismus reingezwungen werden. Habe ich persönlich jetzt noch nicht erlebt. Ich habe das damals, als wir bei meinem ersten Arbeitgeber, als wir keine Software verkauft haben, sondern SIM-Karten verkauft haben, da waren wir tatsächlich auch in so einem Bieterverfahren. Da haben wir gar nicht mit einem Mensch gesprochen, da waren wir in so einem Interface, so wie so ein Reverse eBay oder sowas, ja, wo wir dann uns selber unterbieten mussten, damit wir noch den Zuschlag bekommen. Aber hier geht es praktisch noch einen Schritt weiter, wo ich also als Verkäufer mit einem Agenten interagiere, um Verhandlungen, Preisverhandlungen, Vertragsverhandlungen durchzuführen. Bisher nur 20%, ne? Aber zeigt ja auch schon, okay, also ein bestimmter Teil der Industrie macht das tatsächlich heute schon.
Ja, ich habe, also hätte ich jetzt auch noch nicht erlebt.
Ja.
Dass man da rein.
Heute auf jeden Fall noch die Ausnahme.
Ja, ist heute auf jeden Fall die Ausnahme. Und auch jetzt, also wenn ich mich irgendwo interessiere, dann ist gefühlt der Weg zu, also book a demo, kürzer als talk to my bullshit agent, der dann was auch immer mit dir tut.
Ja, ja, das ist total spannend, was du sagst. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Es gibt ja inzwischen die Möglichkeit, auf fast jeder Webseite, wo dir irgendwas verkauft werden soll, mit einem Chat-Agent auch zu sprechen. Manche davon sind richtig, richtig gut. Da habe ich den Eindruck, ich bekomme meine Antwort innerhalb von 10 Sekunden viel besser als früher. Da muss ich noch eine E-Mail schicken, Support-Ticket loggen, whatever. Und dann gibt es Webseiten, die operieren immer noch so viel vor 10 Jahren. Da wird dann irgendwie eine FAQ-Library im Hintergrund getriggert und verlinkt, wo ich sage, es hat mit meiner Frage, die ich gerade gestellt habe, wirklich gar nichts zu tun. Also da ist einfach noch ein bisschen was zu tun, ja. Und also das Vertrauensmodell hat sich also auch hier dann weiterentwickelt, nämlich, dass wir jetzt anfangen, den Informationen, die uns eine AI gibt, mehr zu vertrauen, auch wenn es praktisch noch mit Human Oversight ist. Ja, das auf jeden Fall.
Ja.
Und das ist im Prinzip der Modus, in dem wir uns jetzt befinden. Und deswegen ist alles, was jetzt folgt, also ich habe noch 2 Stufen für uns im Petto hier, alles, was jetzt folgt, ist ein bisschen der Blick in die Kristallkugel. Wie gesagt, wir haben hier tolle Quellen gefunden, aber auch die können natürlich nicht in die Zukunft gucken. Ne? Also wir haben hier Sixth Senses als Quelle, wir haben McKinsey, Boston Consulting Group, Gartner, Forrester, also auch schon die großen Namen der Industrie, die auch mit ihren Vorhersagen auch regelmäßig daneben liegen. Von daher, also ne, nimm das alles, was jetzt hier kommt, mit einer Prise Salz und gleichzeitig, und deswegen sprechen wir ja auch hier drüber, glaube ich, dass an vielen Dingen was Wahres dran ist und wir uns dann schon auch mal kritisch selber hinterfragen müssen, welchen Mehrwert und wie wir ihn zukünftig noch abbringen können. Also.
Ja. Ich darf einen letzten Gedanken vielleicht noch machen.
Na klar.
Also wir sind ja, also wir haben ja das Gefühl, dass wir in dieser KI-Agenten, was auch immer, Bubble, also irgendwie sehr, sehr vorne auch mit dabei sind, weil wir die ganze Zeit hier so fancy Sachen ausprobieren und mit unseren Agents so reden wie mit unseren Freundinnen, was teilweise irritierend ist. Und gleichzeitig stelle ich aber auch fest, also ja, KI nutzen, Technologie und so weiter, alles super. Und im selben Moment habe ich das Gefühl, dass diese zwischenmenschlichen Interaktionen wieder wertvoller werden, als sie, also vielleicht so wertvoll, wie sie schon mal waren, ne? Weil jetzt mit der KI kann sich natürlich jeder auch den ganzen Tag 24/7 blöd gesagt unterhalten, aber so ein echtes Gespräch, ich hatte gestern 2,5 Stunden habe ich telefoniert und wir haben so gebrainstormt auch so zu Techie-Themen und wie können wir Dinge machen und so, und das war richtig geil und ich habe das vorher auch mit der KI diskutiert, aber ich bin nicht auf dieses Ergebnis gekommen.
Ja.
Was auch an mir liegen kann, ja. Aber das, also ich finde das unfassbar wertvoll. Und wir merken ja auch, dass wenn wir so On-Site-Events machen, wo es gar nicht darum geht, dass wir was verkaufen, sondern da geht es um Community, Leute zusammenzubringen, Austausch zu fördern. Jeder geht da raus und fühlt sich geil. Geiles Gefühl. Ja, hey, das waren 4 Stunden, hat richtig Bock gemacht. Auch ohne irgendwelchen KI und Tech-Scheiß, ne? Also ich überspitze jetzt. Also da scheint interessant zu werden, wie es dann am Ende ausgeht und was dann welche Relevanz am Ende haben wird. Aber jetzt gerne mal in die Zukunft.
Ja. Bevor ich jetzt auf Phase 6 komme, möchte ich das auch noch kurz kommentieren, weil ich das wichtig finde, was du gerade gesagt hast. Also wir sind ja als Menschen irgendwie auch, ich weiß nicht, Rudeltiere, ja. Also wir sind schon sozial veranlagt. Das heißt, wir brauchen ja auch diesen Austausch und wir merken es auch auf unseren Community-Events, dass die Leute das gerne mögen, da hinkommen und hinterher sagen, war eine gute Zeit. Und gleichzeitig möchte ich es aber abgrenzen, weil es geht ja jetzt hier um B2B-Kaufentscheidungen. Und die sind natürlich also maximal betriebswirtschaftlich geprägt. Da geht es um die Frage, wie kann ich mit dem geringsten Aufwand die für mich beste Entscheidung treffen? Das ist das, was dahinter steht. Und die beste Entscheidung ist die, die sich, nachdem ich sie getroffen habe, sich nicht als falsch herausstellt, sondern als genau richtig, die aber in dem Finden der Entscheidung möglichst kurz und kostengünstig ist. So, also es geht um Effizienz am Ende des Tages bei B2B-Kaufentscheidungen. Und wenn wir mit den Leuten zusammenkommen, dann geht es ja nicht um Effizienz, sondern da geht es auch um andere Dinge. Und deswegen, glaube ich, können beide Dinge parallel wahr sein.
Ja, und ich glaube, also du kannst es natürlich super effizient machen mit 2 KI-Agenten und am Ende wirst du vielleicht immer noch nicht wissen, ob du einen richtigen Partner gefunden hast, weil diese Ebene, die Maschine, Stand heute gar nicht so sehr entscheiden kann, ne? Aber wir sitzen ja auch mit Anbietern zusammen, wir sitzen mit Kunden zusammen und ja, da ist viel Logik und viel rational und Zahlen, Daten, Fakten und wir müssen effizient und so weiter, aber da ist halt auch sowas wie Bauchgefühl dabei. Also ist das da drüben jemand, dem ich vertrauen kann? Glaube ich, traue ich dem zu, dass der diese kritische Infrastruktur für mich so betreiben wird, dass es für mich erfolgreich sein wird? Und also ich hoffe, dass das nie weggeht, trotz aller Effizienz am Ende des Tages.
Ja, genau. Also schauen wir doch mal rein in die Stufe 6. Also da sind wir vielleicht noch nicht ganz, aber da bewegt sich's hin. Also die Käufer werden anfangen, AI-Agenten autonom recherchieren zu lassen, zu vergleichen und zu verhandeln. Ne, wir haben vorhin gesehen, so 20% der Cases passiert das heute auch schon. Was natürlich mit reinspielt, fast will ich jetzt gar nicht groß aufmachen. Ne? Aber um wie viel Geld geht's eigentlich? Ne? Also meine Druckerkartusche oder was? Ja, die lasse ich vielleicht heute jetzt schon von meinem AI-Agent einkaufen, weil da geht es nur vielleicht um 200 Euro. Wenn ich dann eine 50.000 Euro Entscheidung treffe, dann passiert vielleicht schon mal was anderes. Ne? Also das nur mal als Randbemerkung. Was aber bei diesen AI-Agenten, die da autonom agieren, klar ist, dass Menschen weiterhin die Guardrails setzen, also die Planken setzen. Wie viel darfst du maximal ausgeben? Gibt es da vielleicht schon eine Historie mit einem bestimmten Anbieter, der deswegen präferiert ist? Was sind die Compliance-Anforderungen? Das heißt, Menschen setzen die Governance auf und die Leitplanken und die AI executed. Und das Gleiche passiert natürlich auch auf der Anbieterseite. Das heißt, wir haben dann natürlich auch die Möglichkeit, dass AI-Agenten auf der Anbieterseite auch die Angebote generieren, die Proposals, die Preisstrukturen mit den angeforderten Margen definieren. Und ich dann den Workflow definiere und die AEs und Reps und SEs sich vielleicht darauf konzentrieren, gerade mit den besonders großen Accounts eher auf die menschlichen Netzwerke zu konzentrieren, da die richtigen Schalter und Hebel zu finden, als eben mit solchen dann manchmal auch administrativen Aufgaben. Und der Forrester sagt hier, dass also ein Drittel der B2B-Payment-Workflows durch einen AI-Agenten gehandhabt werden beim Ende des Jahres 2026. So, das heißt, das Vertrauensmodell schwingt jetzt in die Richtung, dass sie policy-based ist. Menschen setzen die Regeln fest. Und die Organisationen fangen an, ihren AI-Agenten zu vertrauen im Rahmen der gesetzten Regeln. So, und die letzte Ausbaustufe wäre dann im Prinzip der Trigger zu sagen, okay, wir haben standardisierte Agent-to-Agent-Protokolle, die dann im Prinzip den ganzen Kram von sich aus ausmachen können. Das heißt, als Käufer fange ich nur noch an, strategische Ziele zu definieren, Budgets zu definieren, Compliance-Regeln zu definieren und die AI führt im Prinzip den Rest komplett autonom durch. Sie identifiziert die Anforderungen, sie identifiziert die Vendoren, sie verhandelt, sie kauft ein und als Mensch sind wir vielleicht nur noch da, um Ausnahmen zu behandeln.
Ja.
Das ist dann der Moment, wo es dann auch keine SEs mehr braucht. Da gibt es vielleicht so ein SE-MCP, ja? Da kann ich mich einfach reinloggen als Software-Suchender, als jemand, der vielleicht ein Problem hat, was es zu lösen gilt. Und dann rede ich nicht mehr mit Jan-Erik Young, dem SE, sondern integriere meinen AI-Agent mit dem MCP-Protokoll vom Anbieter und check halt, naja, können die das oder nicht? Haben die Features? Whatever.
Ja. Ja, klingt auf jeden Fall hocheffizient. Ich glaube, es ist keine Welt, in der ich leben möchte, aber dann wird's jetzt philosophisch. Und also ich habe jetzt leider auch einen harten Cut in 2 Minuten. Du kannst ja gerne noch alleine weitererzählen. Aber ich muss mich dann leider mit meinem Agenten über den nächsten Wocheneinkauf unterhalten. Nein, Spaß beiseite. Vielleicht ist es wert, das nochmal in einer Folge-Episode nochmal tiefer zu legen, weil jetzt hast du ja viel drüber geredet, hey, also Dinge haben sich verändert, Informationsflüsse, Verfügbarkeit, die Rollen ändern sich. Und jetzt hast du gesagt, ja, dann wird der SE überflüssig. Aber also die Frage ist ja, was passiert mit dieser Rolle? Wie verändert sich vielleicht diese Rolle? Wo ist die Mensch-zu-Mensch oder vielleicht auch Maschine-zu-Mensch-Interaktion für den potenziellen Kunden so wertvoll, dass es diese Rolle weiterhin geben wird? Vielleicht heißt es sie anders, ja. Und vielleicht verändert sich auch der Inhalt. Und vielleicht gibt es auch eine Bandbreite, muss man ja auch sagen. Also wir, sag ich ja, arbeiten ja auch mit einer Bandbreite von Kunden, wo ich bei manchen das Gefühl habe, sie sind hochautomatisiert, ne? Sie nutzen sozusagen the latest and greatest, was so verfügbar ist. Und andere sind alleine schon aufgrund ihrer Industrie vielleicht durch Compliance-Dinge und so weiter dazu gezwungen, also in Anführungszeichen noch in der Steinzeit zu operieren, ne? Also das können wir ja in so einer Podcast-Folge auch gar nicht alles erfassen, aber es war ja auch mal so ein bisschen Gedanken schweifen lassen und einfach spontan, zumindest von meiner Seite aus, mal zu reagieren auf das, was du da recherchiert hast. Ja, und jetzt sitze ich hier und gehe ins nächste Meeting und wünsche dir noch einen schönen Tag.
Ja, du, dann verabschiede du dich. Ich werde noch 2, 3 Dinge ergänzen. Das darfst du dir dann selber nochmal anhören, wenn du unsere eigene Podcast-Folge hörst.
So machen wir das. Kann ich jetzt einfach hier rausgehen und du kannst weiter rekorden?
Ja, mach doch einfach mal.
Ja, ich mach doch einfach mal. Okay, tschüss.
Tschüss. So, bevor wir zum Ende kommen, der Jan ist weg, möchte ich noch 2, 3 konkrete Gedanken mit dir teilen. Und der Jan hat es ja am Ende gerade noch so im Nebensatz erwähnt und das ist tatsächlich ein Aspekt, den ich auch noch mit reinbringen wollen möchte, dass es natürlich hier kein One-Size-Fits-All ist. Am Ende werden Regulatorik und Compliance eine große Stellschraube sein oder einen großen Faktor haben darauf, wie schnell bestimmte Firmen und Industrien sich auf so ein Modell 7 wie gerade.
Hey there, a quick break before we continue. If you are leading 5 or more SEs and you are nodding along to this episode, you might want to hear this. On May 21st, we are running a free live webinar on how to build a pre-sales team that drives revenue and not just demos. 60 minutes, including the framework top SE teams use to prove revenue impact. 3 leading metrics that predict win rates before deals close, and why once-off workshops keep failing to improve revenue metrics your CRO cares about, and what actually moves the needle. 100 live seats. Join us via serockstars.com/webinar. That's serockstars.com/webinar. You can also find the link on Tim's LinkedIn profile. That's me, by the way. And you find that link to that in the show notes. All right, and now back to the show.
Eben kurz skizziert einlassen können. Ne? Also wenn ich jetzt an den Gesundheitsbereich denke, Financial Services oder den Public Sector, die EU hat auch den AI Act hier erlassen, der bestimmte Dinge zulässt und eben auch nicht zulässt, ohne dass ich jetzt mich als Regulatorik-Experte positionieren möchte, aber du verstehst den Punkt, dass es dort einfach bestimmte Bandbreiten geben wird, was überhaupt rechtlich möglich ist und was nicht möglich ist. Und gleichzeitig wird natürlich auch der rechtliche Rahmen sich über die Zeit auch entwickeln, aber die Vergangenheit zumindest hat gezeigt, dass rechtliche Rahmen sich deutlich langsamer entwickeln, als es der technische Fortschritt tut. Also da ist sicherlich noch Raum übrig für Human-to-Human-Interaktion. Und ein zweiter Punkt, den ich vorhin nur ganz kurz angerissen habe, der aber auf jeden Fall auch eine Dimension sein wird für diese Reise durch diese 7 Stufen, ist die Größe der Beträge, um die es hier geht. Ja, ich habe die plakative Druckerpatrone genannt, wenn ich jetzt über ein SAP-ERP-System spreche, was mich 5 Millionen Euro im Jahr kostet, dann wird dort sicherlich das Automatisierungslevel eher ganz zum Schluss passieren, weil es dort noch sehr hohe Abhängigkeiten gibt. Man hier vielleicht auch schon von einer Ausnahme sprechen kann bei solchen Dealgrößen. Und da der Automatisierungsgrad hinsichtlich autonomischer Agentenentscheidungen eher zuletzt als zuerst kommen wird. So, und damit möchte ich dich aus dieser Folge entlassen, und der Jan hat es ein bisschen angerissen, wenn ihr oder du Lust hast, zu dem Thema noch ein bisschen tiefer mal was zu hören, unsere Gedanken noch mal konkreter eins tiefer gelegt zu haben oder vielleicht mal auch ein paar Beispiele oder konkrete Erfahrungen, die wir mit anderen Kunden gesammelt haben, zu teilen, dann lasst es mich einfach wissen. Schreibt uns gerne tim@serockstars.com. Ich freue mich da über jede Nachricht von dir, gerne auch auf LinkedIn. Genau. Also das war für heute Pre-Sales Unleashed. Das ist dein Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb. Und wenn dir die Folge gefallen hat, du etwas mitnehmen konntest, dann abonniere gerne die Show. Solltest du Fragen, Kritik oder Themenwünsche haben, schreib uns immer gerne. Link zu unseren Profilen findest du natürlich in den Shownotes. Schön, dass du dabei warst, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.